Waren Sie zuletzt in der Innenstadt? Dann stehen die Chancen sehr gut, dass Sie mein heutiger Gast gezählt hat. Julian Angenforts Unternehmen High Street misst die Frequenzen in über 300 deutschen Innenstädten. Datenschutzkonform via Laser. Julian Angenfort weiß also, wie es um die Innenstadt bestellt ist. Ist sie wirklich das Sorgenkind, als das sie gemeinhin gilt? Von welchen Städten lässt sich lernen? Die Antworten gibt es jetzt hier im TV-Podcast. Ich bin Judith Kessler. Hallo. Hallo, Herr Angenfort. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Herr Angenfort, Ihr Unternehmen High Street misst die Frequenz in den deutschen Fußgängerzonen auf der sogenannten High Street. Wir hören ja immer viel vom Sterben der Innenstadt. Sie haben den Überblick. Wie ist es um die deutsche Innenstadt bestellt?
Ja, also von Sterben kann keine Rede sein, das mal vorweg. Wir messen die Vitalität oder die Lebendigkeit in deutschen Innenstädten ja in den 50 größten Städten, unter anderem insgesamt in 100 Städten und 300 Einkaufslagen, wie wir sagen. Und wo wir Daten herbeziehen, sehen wir eigentlich, dass rund um jeden Samstag eine sehr, sehr große Anzahl an Leuten in den Innenstädten ist. Und deswegen versuchen wir da so ein bisschen Transparenz reinzubringen, auch wenn es natürlich nicht die Innenstadt gibt, wo man natürlich als Presse immer reinschaut, müssen wir halt immer differenziert reinschauen. Aber ich glaube, wir gucken immer ein bisschen über den Tellerrand und sehen so, dass eigentlich nach wie vor unsere Innenstädte sehr belebt sind.
Mhm. Sie sagen nach wie vor, wie haben sich denn die Frequenzen in den Innenstädten in den letzten Jahren entwickelt, insbesondere seit der Pandemie?
Ja, also unser Unternehmen highstreet.com ist ja 2018 gestartet und da waren es wirklich erst so ganz am Anfang noch, ich glaube, die 20 größten oder bedeutendsten Innenstädte in Deutschland, so Schildergasse in Köln, in Frankfurt die Zeil und in München die Neuhäuser Straße. Und dann ist es ja immer weiter gewachsen und überall war ja die These, dass genau die Innenstädte sterben. Sie haben es ja gerade anfangs schon mal angesprochen. Und dem wollten wir eigentlich etwas entgegenhalten, weil wir halt daran nicht geglaubt haben, sondern wir haben gesagt, okay, die Innenstädte sind eigentlich weiterhin voll. Und dafür brauchten wir Daten. Und das sehen wir eigentlich bestätigt, dass wir halt mit den langen Zeitreihen, die wir erfassen wollten, ja, kontinuierlich eine Technik einsetzen, die halt uns Daten aus den Innenstädten gibt. Und da ist natürlich die Covid-Pandemie so ein bisschen uns in die Parade gefahren, weil das natürlich jede lange Zeitreihe so ein bisschen kaputt gemacht hat. Also haben wir 2018 und 2019 für 20 Städte, sag ich mal, und so mit Covid oder während Covid sind wir dann sehr, sehr stark gewachsen und viele Städte sind auf uns zugekommen, die auch diese Daten brauchten, so dass wir jetzt eigentlich so mit der Zeitreihe für 20 Standorte auch bis zu 2019, bis ins Jahr 2019 zurückblicken können und jetzt seit 2022 dann wieder eine stabile Datenreihe haben für, sage ich mal, 80 bis 100 Städte. Und da sehen wir eigentlich, dass, ja, die Pandemie mal außen vor, wo nur noch so 20% der Leute logischerweise in den Städten waren, dass jetzt insbesondere seit 2022 die Innenstädte sich weiter ja sehr vital und lebendig zeigen. Also wir hatten 2023, glaube ich, 2% Zuwachs in den Frequenzen, 2024 jetzt nochmal 1,5% plus. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Zwischenfazit, dass man sagen kann, das ist durchaus eine stabile, positive Entwicklung. Und das versuche ich halt auch immer zu betonen. Wir gehen eigentlich von dem Gegenteil aus. Wenn wir von der Innenstadt reden, dann, wie gesagt, viele gehen davon aus, es müssten jetzt gefühlt sind es jedes Jahr 10% weniger. Und deswegen, da ist ja auch stabil oder schon eine kleine positive Entwicklung überaus positiv zu erwähnen, wie ich finde.
Auf jeden Fall. Dieses Gefühl oder dieser Abgesang der Innenstadt, der kommt ja eigentlich durch das Sterben des Einzelhandels. Und wir haben Galeria als die großen Publikumsmagneten der letzten Dekade, die an immer mehr Standorten ja auch schließen oder geschlossen haben. Sehen Sie in Ihren Daten, welchen Effekt das tatsächlich auf die Frequenzen dann hat, wenn so ein Galeria schließt in der Innenstadt?
Auch da muss man, glaube ich, wieder unterscheiden zwischen den Stadtgrößen. Also wir haben jetzt zum Beispiel Leipzig oder auch in größeren Städten, wo Galeria Filialen schließen, da haben wir nicht solche Effekte. Also da können wir es einfach nicht, das ist statistisch nicht nachweisbar, weil halt eben das Angebot sehr vielfältig und sehr groß und breit gestreut ist. Und deswegen, da ist es nicht nachzuweisen. Und auch in kleineren Städten muss man halt, ja, ist vielleicht noch zu frisch, dass man da sagt, nur weil jetzt der Galeria zumacht, kommen gar keine Leute mehr in die Innenstadt. Sondern da muss man halt vielleicht ein bisschen warten und sagen, okay, was ist jetzt mit vielleicht mit Trading-Down-Effekten, dass so ein großer Anker, der ist natürlich, je kleiner die Stadt ist, desto bedeutender ist das Angebot von Galeria relativ gesehen. Und da werden wir wahrscheinlich jetzt dann langfristig noch wahrscheinlich schon Effekte sehen.
Okay, dann kommen Sie wieder und erzählen uns von den Effekten.
Genau.
Also wenn man jetzt nochmal so generell Metropolen versus kleinere Städte sieht, gibt es so allgemeine Tendenzen, die man da erkennt, was Frequenzen angeht?
Ja, genau. Das ist ja genau das, was ich eben gesagt habe, dass das genau der richtige Ansatz ist, dass man das machen muss, weil es nicht die Innenstadt gibt. Und da sehen wir halt auch, das war auch ganz interessant, dass vielleicht auch nochmal ja einen Einblick, den wir so ohne Covid nicht gehabt hätten, dass die Metropolen durchaus von Covid stärker getroffen wurden, weil sie halt vom Tourismus, vom Erlebnis, von der Abwechslung leben und egal ob jetzt Tagestourismus, der dann sehr naheliegend ist im unmittelbaren Umland am Wochenende, als auch vom internationalen Tourismus, Städtetourismus. Und deswegen waren da durchaus verhältnismäßig weniger los und in kleineren und Mittelstädten. Das ist ja logisch. Damals, man konnte auch in die Drogeriemarkt, in den Supermarkt einkaufen gehen. In den kleinen Städten war man trotzdem. Da ist die A-Lage, die sogenannte A-Lage, und der Besorgungseinkauf geht da vielleicht zusammen. Und deswegen, ja, da sind kleinere Städte stabiler durchgekommen. Aber ich meine, für wen ist das interessant? Weil wenn eh alles zu hatte, deswegen ist es eigentlich noch spannender zu sehen, wie kam man da wieder raus aus Covid. Und da haben wir dann halt wieder den umgekehrten Effekt gesehen, dass wir gesagt haben, okay, wenn die kleineren Städte nicht so stark drunter leiden, dann sind die Zuwachsraten jetzt vielleicht auch nicht mehr so stark. Die Metropolen dagegen haben halt wieder sehr, sehr stark zugelegt. Und das hat man zum Beispiel 2024 auch gesehen. Die Kaufingerstraße in München ist ja eine der Top-Lagen und die hat 2024 nochmal um 6% obendrauf an Vitalität und Lebendigkeit, also Menschen angezogen. Und das bei 30 Millionen Passanten pro Jahr, das ist halt dann doch, dass man da sagt, okay, je mehr der Tourismus kommt, desto mehr profitieren dann auch die Großen, weil da halt die Mischung größer ist, Städtetourismus etc. pp. Und ja, kleinere Städte, muss man dann sagen, die kämpfen vielleicht eher mit sinkenden Mieten oder Nachfolgesuche und zunehmenden Leerständen. Ja, aber wie gesagt, auch da muss man, wer jetzt gut durch Covid gekommen ist und jetzt noch lebt, der lebt auch wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte noch weiter.
Okay, jetzt haben Sie München angesprochen. Was sind denn so die Top 5 Einkaufslagen in Deutschland in 2024 gewesen?
Ja, also da ist München, wie gesagt, ganz vorne und das tatsächlich mit 2 Einkaufslagen. So ein bisschen aus der Historie, früher wurde ja die Passantenfrequenz per Hand gezählt und da gibt es vielleicht dann auch verschiedene paar Parallelen, so wie wir das jetzt machen, dass wir es halt das ganze Jahr messen. Aber also wir haben die Kaufingerstraße auf Platz 1 mit 30 Millionen Passanten, dann die Neuhauserstraße, ist ja im Endeffekt eine Verlängerung von der Kaufingerstraße. Genau, und dann haben wir Frankfurt, die Zeil, auch weithin bekannt mit 23,4 Millionen im Jahr. Und dann haben wir Hannover, die Georgstraße und Köln-Schildergasse mit 23 beziehungsweise 21,5 Millionen. Das sind so die allergrößten.
Hm. Aber was zeichnet die aus? Also Zufall, München, touristisch interessante Stadt, oder wenn man unterhalb dieser Top 5 guckt, was zeichnet erfolgreiche, also im Sinne von frequenzstark, starke Innenstädte aus? Was machen die richtig?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, einen Punkt habe ich eben schon gesagt. Einfach, sie profitieren einfach von der Bekanntheit weithin. Also Städtereisen sind sicherlich ein großes Thema, was man dann an den Frequenzentwicklungen in den letzten Jahren nach Covid nochmal gesehen hat. Und ich glaube, das, was wir halt mit unserem Netzwerk, wir sprechen ja auch viel mit Eigentümern, mit vielen Händlern, die in Deutschland unterwegs sind und auch mit den Städten. Und ich glaube, ja, was wird da richtig gemacht? Ich glaube eher, dass große Städte gar nicht so viel machen müssen oder sich halt erst in den letzten 1-2 Jahren zusammengetan haben, was so Netzwerke vor Ort angeht und gesagt haben, okay, wir müssen vielleicht doch ein bisschen mitsteuern und mithelfen, was jetzt, weiß ich nicht, City-Initiativen, Gewerbevereine oder BITS wie in Hamburg, dass man da eigentlich auch Steuerungsmöglichkeiten als Stadt hat. Ja, ansonsten ist es halt eher, dass es ja jahrelang eher zwischen Mieter und Vermieter Thema war, wie so eine 1A-Lage in wirklich einer Metropole aussieht. Also von daher vielleicht einfach Glück gehabt, weil viele Leute in die Innenstadt gegangen sind, keine Alternative hatten. Jetzt kommt halt der Onlinehandel mehr und mehr dazu. Die Menschen haben Alternativen und da muss natürlich auch dann die Innenstadt gucken, was bietet sie, was halt der Onlinehandel nicht kann. Und wenn wir jetzt da von Metropolen reden, dass die ja andere Netzwerke haben oder noch im Aufbau von solchen Strukturen damit beschäftigt sind, sehen wir halt in Mittelstädten und Kleinstädten, mit denen wir zusammenarbeiten, wo uns die Wirtschaftsförderung oder das Stadtmarketing beauftragt hat, diese Zählung durchzuführen der Passantenfrequenz. Da sehen wir halt viel mehr und da kann man, glaube ich, davon sprechen, da wurde was richtig gemacht. Wer sich schon lange Zeit mit Strukturen vor Ort beschäftigt, der die verschiedenen Stakeholder der Innenstadt, nenne ich das mal, zusammenbringt, Händler, die Aktiven, aber auch Vermieter und dann über den Tellerrand schaut und sagt, wie können wir denn gemeinsam an einem Strang ziehen und auch Probleme gemeinsam angehen und uns auch ein Zielbild schaffen, wo wir hinwollen, was wollen wir für ein Angebot sein, wie können wir gemeinsam als Stadtmarketing positiv über eine Stadt sprechen und die Leute in die Innenstadt locken. Weil, wenn Sie sich das vorstellen, und das sieht man ja auch im persönlichen Umfeld, ich habe 1000 Alternativen, was ich heute mit meiner Freizeit machen kann. Und ich muss nicht mehr, um eine Hose oder ein paar Schuhe zu kaufen, zwingend in die Stadt gehen. So, und da muss ich ein positives Narrativ schaffen als Innenstadt, muss ich das ausstrahlen, dass die Leute einen Grund haben, ihre Freizeit dort zu verbringen und dass es auch angenehm ist. Und je mehr man dort in die Richtung macht, desto erfolgreicher ist das, glaube ich, in Mittel- und in kleinen Städten. Das heißt, man braucht ein ganzheitliches Denken für die Innenstadt, so wie man das ja auch teilweise von Shoppingcentern kennt, die es natürlich ein bisschen einfacher haben, weil dort alles in einer Hand ist. Aber wenn Sie sich zum Beispiel viele Umfragen anschauen, die ja nach Covid auch immer mehr zugenommen haben, egal vom Institut für Handelsforschung aus Köln oder von Städteberatern, von der ZIMA, Deutschlandstudie Innenstadt, da ist schon noch viel Potenzial da. Die Leute wollen eigentlich in die Innenstadt und dann sind es manchmal ganz triviale Gründe wie Sauberkeit und Ordnung, die dann vielleicht doch einen davon abhalten. Und ja, ich finde, häufig herrscht halt ein negatives Mindset vor, was natürlich dann auch häufig durch die Medien gespielt wird. Ja, Verkehr ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Städte sind nicht erreichbar etc. Aber man muss einfach mehr, da muss man dann auch die Regionalzeitungen mehr mitnehmen, über das Positive berichten. Und jetzt mal beim Beispiel Bonn zu bleiben, wo wir auch einen ganz guten Draht haben, wo ich auch wohne. Also unser Unternehmen sitzt in Köln. Aber wenn man da mit dem Generalanzeiger spricht, dann sagen die auch, ja, Innenstadtthemen sind eine der meist und gern gelesensten Artikel. Und da muss man halt dann auch mal sagen, nee, das sind dann eben nicht hier hat zugemacht, sondern hat eben auch aufgemacht. Oder da war wieder verkaufsoffener Sonntag oder ich weiß nicht, was man alles für Fitnesse und Stadtmarketingaktionen schaffen kann.
Na gut, in Bonn hat vor kurzem den P&C aufgemacht, aber der Apfelratsch Küpper schließt, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Also es geht rauf und runter. Genau. Aber mich würden nochmal die kleinen und Mittelstädte interessieren. Haben Sie da denn, um es positiv zu wenden, haben Sie da ein positives Beispiel von einer Stadt, wo Sie sagen, da lohnt es sich hinzuschauen, weil die unglaublich viel richtig gemacht haben?
Mhm. Ja, ein paar Anknüpfungspunkte und Anekdoten, ein bisschen Werbung hier einzuschieben, geben wir ja auch in unserem eigenen Podcast Warum Innenstadt wieder. Aber ja, letztendlich sind es kleinere Städte, positive Narrative, habe ich ja eben gesagt. Das finde ich ganz wichtig und da ist natürlich Hanau ein Vorreiter. Eine Kleinstadt bei Frankfurt, die jetzt sicherlich nicht so auf dem Plan von international oder national expandierenden Filialisten steht. Aber wenn man in die Stadtmarketing-Szene oder in die Innenstadtentwicklungsszene guckt, dann wird da einfach viel richtig gemacht. Die haben den Galeria selber gekauft als Stadt und haben jetzt da schon wieder neu aufgemacht als Stadthof. Und die machen dauernd irgendwas mit Veranstaltungen, um die Leute wieder in die Innenstadt zu locken. Und genau, auch aus anderen kleineren Städten, wie jetzt, weiß ich nicht, Warendorf oder es gibt einfach ganz viele positive Beispiele, wo einzelne Akteure da prägend sind und sagen, okay, ich denke nicht nur an mein eigenes Geschäft, sondern wir müssen irgendwie ja eine Mannschaft aufstellen und sagen, da müssen wir jetzt gemeinsam um die Leute kämpfen, dass sie halt weiter in die Innenstadt kommen und ein vielfältiges und lebendiges Angebot vorfinden.
Sie haben es gerade schon angetippt. Riesendiskussion ist ja die Diskussion um die autofreie Innenstadt. Die einen fordern diese, der Handel bangt um die Kundschaft und die wegen zu weniger Parkplätze oder zu entlegenen Parkplätzen nicht kommt. Können Sie da einen Einfluss in den Daten erkennen tatsächlich?
Ja, das Thema Auto und das Thema Verkehr. Viel diskutiert. In viele Richtungen. Uns ist natürlich daran gelegen, datenbasierte Fakten zu liefern, um genau da Licht ins Dunkle zu bringen. Muss man allerdings sagen, dass es halt schwierig ist, weil wir halt nicht überall da sind, wo solche Umwidmungen stattfinden. Also Beispiel Friedrichstraße in Berlin ging ja auch bundesweit tatsächlich durch die Medien. Da waren wir leider auch zu spät mit unserem Lasersensor, um da ja auch zu sagen, okay, wie viele Fahrräder, wie viele Autos, wie viel Passanten sind dort gewesen in den entsprechenden, da hat man ja, glaube ich, mit allem experimentiert, mit, es ist eine Fahrradstraße, nimmt man auch die Fahrräder raus und dann hat man es wieder geöffnet. Ein einzelnes Beispiel, wo wir unter anderem jetzt ja Zahlen haben, halt über die lange Zeitreihe, ist die Ehrenstraße in Köln, wo früher Autos durchgefahren sind und die man dann ja dicht gemacht hat und gesagt hat, okay, das gehört jetzt nur den Passanten. Und da haben wir halt sehr positive Effekte gesehen. Von bis zu 30% hat die Frequenz dort zugenommen, auch an Samstagen. Ja, weil natürlich da, wo keine Autos sind, holt sich der Mensch quasi die Straße wieder, wo man ja auch dann sagen muss, da gehört ja dann auch mehr dazu, die bauliche Umgestaltung, das kostet natürlich dann auch nochmal Zeit, das durch die Gremien zu bringen. Und dann hat man, glaube ich, auch mehr Aufenthalt. Aber so generell sind es, glaube ich, noch bei uns zu wenig Fälle, auch wenn wir da natürlich gerne mehr liefern würden.
Okay, da bleiben wir dran.
Ja, aber was man ja tatsächlich sagen muss, dass ja, das wirklich eine schwierige Debatte ist, die ja, glaube ich, wahrscheinlich, selbst wenn man die besten Daten der Welt hätte, wo vielleicht dann auch nicht zugehört werden würde. Also ich war auch schon auf Konferenzen in Frankfurt, wo man sich eigentlich nur auch mit dem Thema beschäftigt hat. Und das ist einfach sehr festgefahren. Ich glaube, ja, man müsste einfach mal jeden Verkehrsteilnehmer auch nochmal, die Fahrradfahrer sollten sich nochmal ins Auto setzen und gucken, wie das wirkt. Die Autofahrer sollten sich mal aufs Fahrrad setzen und ihre Stadt neu erleben, damit man auch einfach mal eine andere Perspektive hat, weil ich glaube, der Autofahrer ist einfach gewöhnt, er möchte gern bis vor die Tür fahren. Und so funktioniert halt eine Innenstadt nicht. Eine Fußgängerzone ist eine Fußgängerzone. Und dann muss halt jede Stadt, und das ist in größeren Städten natürlich wieder einfacher, muss halt definieren, okay, was ist jetzt mein zentraler Bereich? Das heißt, wo kommen keine Autos rein? Und dann bin ich ja trotzdem immer noch gut aufgehoben, wenn ich halt 200 Meter bis zum nächsten Parkhaus gehen muss. Ja, und das ist, glaube ich, so der springende Punkt. Und ich glaube, in mittleren und kleineren Städten, wo das Auto halt noch eine ganz andere Bedeutung hat, da ist es noch schwieriger, weil die Leute ja vermeintlich auch noch von weiter her kommen, weniger Alternativen mit dem ÖPNV haben. das ja dauert, und aber ich glaube, es ist halt irgendwie zu pauschal gesagt, ich muss mit dem Auto in die Innenstadt fahren und sonst komme ich gar nicht mehr oder fahre woanders hin.
Ja, klar. Aber gerade in so kleinen Mittelstädten, da konkurriert natürlich dann auch der Handel mit den Einkaufszentren auf der sogenannten grünen Wiese, die genau, dann meistens gar nicht grün ist und so. Und ja, da wollen die dann hin. Also es ist in der Tat kompliziert, aber ich bin gespannt, was sie uns vielleicht in ein, zwei Jahren dann nochmal für datenbasiert, als Datenbasis für die Diskussion legen können.
Und Gewohnheit, wie Sie sagen, ne? Sie haben es ja gerade angesprochen, die Alternative auf der grünen Wiese, ja, da kennt man es dann natürlich, da kann man dann hinfahren, aber wahrscheinlich haben wir auch die vitaleren Innenstädte dort, wo man halt nicht so viel grüne Wiese und Einkaufszentren irgendwo im Nirgendwo hat, sondern da ist halt dann die Fläche in der Innenstadt konzentriert.
Ja, genau. Ja, Convenience ist, glaube ich, da ein ganz wichtiges Stichwort. Einfach, wie bequem kann man das machen? Und wo wir uns jetzt hier gerade schon an einem Politikum abgearbeitet haben, habe ich noch eine Frage zum nächsten. Verkaufsoffene Sonntage. Mhm. Haben Sie da Erkenntnisse? Also welchen Effekt haben die? Und vor allen Dingen dann auch, finde ich spannend, auf den Rest der Woche dann.
Mhm. Also da sind wir tatsächlich wissenschaftlich noch nicht dran gegangen, was man eigentlich machen müsste, sind da immer mal mit dem Bundesverband City-Stadt-Marketing im Gespräch gewesen. Und dann bräuchte es halt auch noch mehr Datensätze, um zu sagen, was macht das mit den Umsätzen. In unseren Daten ist halt erkennbar, dass verkaufsoffene Sonntage immer explodieren. Also gerade mal natürlich, wenn das Wetter gut ist, leider sind wir natürlich sehr wetteraffin und müssen halt schauen, wie ist die Vorhersage und regnet es und hält mich das vielleicht von meinem Innenstadtbesuch ab. Aber verkaufsoffene Sonntage sind immer ein Renner in kleinen Städten und auch in großen Städten. Und da, ja, das ist immer die Frage, womit vergleicht man es. Aber ich vergleiche dann immer gerne und sage, wenn ein verkaufsoffener Sonntag, wo eigentlich die Geschäfte nur von 13 bis 18 Uhr öffnen dürfen, genauso viel oder sogar noch mehr passanten Menschen anlockt als der Samstag davor oder ein durchschnittlicher Samstag, dann ist es, glaube ich, selbsterklärend, dass das einfach ja ein schönes Erlebnis ist, wo man dann die Innenstadt auch nochmal in Ruhe als Alternative kennenlernt.
Aber sieht man dann am Samstag davor, nimmt man dann einen Frequenzrückgang wahr oder dann vielleicht in der Woche danach oder auch das Wochenende danach? Oder ist es quasi tatsächlich Zusatzfrequenz, die da kommt?
Das sehen wir natürlich nicht, weil wir nicht zuordnen können, wer wann da gewesen ist. Aber grundsätzlich gesagt ist die Frequenz halt unter der Woche auch sehr stabil und da gibt es wenig Ausreißer nach oben und nach unten, sodass wir eigentlich sagen, dass ich jetzt behaupten würde, sonntags ist einfach zusätzlich, weil dann ja auch vielleicht das nochmal ein Ausflugsziel ist für das Umland als zusätzliches Gut. Man wird jetzt wahrscheinlich nicht Samstag und Sonntag in die Stadt gehen, aber volle Innenstädte sind volle Innenstädte und dann habe ich doch lieber noch den Samstag voll wie eh und je und vielleicht mit 2-3% weniger und den Sonntag aber dafür auch nochmal knallvoll. Also da sehen wir jetzt keine großen Einschränkungen oder Verlagerungstendenzen.
Und weil Sie gerade das Wetter ansprachen, gibt es ein ideales Wetter, wo die meiste Frequenz ist? Also nicht zu heiß, nicht zu nass, kalt oder so, lässt sich da was sagen?
Was das Wetter für die Frequenz bedeutet quasi.
Genau, inwiefern beeinflusst das Wetter die Frequenz?
Also leider viel zu stark. Ja, wir hätten natürlich gerne immer überdachte Innenstädte und schön warm. Aber nein, also im Groben mal angefangen, das sieht man ja schon, wenn man auf die Saisonalitäten guckt. Also im Januar ist natürlich gerade das Weihnachtsgeschäft gelaufen. Ist der Januar natürlich der schwächste Monat. Und das wird nicht nur jetzt mit Weihnachten zu tun haben, sondern auch mit dem Wetter. Und weitergesponnen sind natürlich dann Frühlingsbeginn, die ersten Sonnenstrahlen oder auch überraschend wärmere Temperaturen können durchaus im Februar vielleicht auch dafür sorgen, dass man Ausreißer nach oben an einem Samstag hat. Und genauso ist es halt im Sommer. Da ist es dann tatsächlich teilweise wieder zu warm. Das haben wir mal statistisch untersucht, dass rund um 32 Grad eigentlich eine sehr ungemütliche Temperatur wird. Also alles über 32 Grad, da lässt man dann doch vom Innenstadtbesuch wieder ab. Und da sind wir natürlich dann auch beim Thema, wie können wir die Innenstadt grüner machen, dass man da sich aufhalten kann wieder und nicht in Betonwüsten unterwegs ist. Ich sag mal, Regen und kalte Temperaturen die vielleicht nicht Jahreszeit entsprechend sind, sind natürlich dann genauso gut ein Showstopper wie, ja, wie alles andere. Und das sehen wir zum Beispiel relativ, ja, anfällige Monate, würde ich sagen, sind dann zum Beispiel der September und auch der November. Der September, wenn er zu regnerisch ist oder auffällig kalt, da kommt man so gerade aus dem Sommer und ist die warmen Temperaturen noch gewöhnt. Und wenn dann irgendwas nicht ganz passt, weil das Wetter irgendwie durchwachsen ist, dann bleiben die Leute da eher zu Hause und gehen nicht in die Innenstadt. Und das haben wir halt in den letzten 2-3 Jahren nach sehr warmen Sommern dann gesehen, dass das so der erste Monat ist, wo die Leute dann eher wieder irgendwie, wo es so einen Knick in der Jahresfrequenz gibt. Und genauso mit dem November, Black Friday mal außen vor, das ist ja schon Ende November, das gehört ja schon fast zum Weihnachtsgeschäft. Aber der November ist dann auch, da wird es dann richtig uselig teilweise, da gehen dann die Temperaturen in den Keller und da ist das Weihnachtsgeschäft noch nicht so stark. Also der November ist dann auch gefährdet, wenn er dann ungemütlich ist, dass da das Wetter die Frequenz besonders stark beeinflusst.
Mhm. Gibt es da auch so einen Tipping Point wie die 32 Grad im Sommer?
Ja, das haben wir jetzt noch nicht untersucht, weil es nicht ganz so eindeutig ist, weil ja gerade der Dezember natürlich, da lässt sich keiner vom Weihnachtsshopping abhalten, egal wie das Wetter ist, da müssen die Geschenke noch besorgt werden.
Und können Sie sagen, was der frequenzstärkste und der frequenzschwächste Tag im Jahr ist?
Der frequenzstärkste Tag liegt meist tatsächlich kurz vor Weihnachten. Es ist tatsächlich so, dass der Black Friday immer mehr zugenommen hat, auch schon.
Auch stationär.
Genau, und da auch der Samstag dann nach dem Black Friday, weil das ja tatsächlich mit Sonderangeboten dann sich die Woche durchzieht schon. Also das ist wirklich ganz stark und da kommen teilweise auch die Adventswochenenden nicht hin. Aber dann der letzte Samstag vor Heiligabend, das ist wirklich dann, wo es nochmal ja am allervollsten ist. Und ansonsten können natürlich auch einzelne Effekte, wie jetzt Stadtfeste, wie ein Weinfest oder irgendwas Kulturelles, wirklich auch zu Ausschlägen führen, die dann ja auch insbesondere das Umland anziehen und deswegen halt dann zu einem der allervollsten Tage werden.
Das hat man jetzt ja gesehen mit die Taylor Swift-Konzerte. Gelsenkirchen hat sich da komplett inszeniert. Jetzt ist das Swift-Kirchen umgetauft. Ist ja sonst eher eine frequenzschwache Stadt.
Also da ist definitiv ein Einfluss erkennbar. Sie haben es ja gerade gesagt. Und das ist dann nicht nur Taylor Swift, was natürlich dann ein super Anlass ist, um das entsprechend auszuschlachten. Aber das muss man halt auch als Chance wahrnehmen und dann so auf die ganze Stadt beziehen. Da sind wir wieder beim positiven Narrativ. Und ja, Fußball ist natürlich dann auch mit der EM. 20. Juni war zum Beispiel Spanien, Italien, war auch in Gelsenkirchen. Da gab es auch irgendwie 70% plus in der Frequenz. Und das sind natürlich dann so ja Einzeleffekte, wie Sie sagen. Aber selbst wenn es nur ein paar Tage vor und ein paar Tage nachher sind, wo natürlich dann insbesondere auch Gastronomie und Hotellerie von profitieren, dann ist es ja trotzdem so, dass das wieder ein Berührungspunkt mit der Innenstadt gewesen ist, wo man sich dann auch nochmal denken kann, ja, muss ja nicht unbedingt nur Kultur oder Fußball sein. Vielleicht hat man dann in dem Zuge auch, weil man durch die Innenstadt gelaufen ist, was anderes entdeckt. Je mehr man die Chancen schafft, nochmal einen Blick in die Innenstadt zu werfen, desto eher kommt man auf die Idee, dass man nochmal wiederkommt.
Jetzt haben wir viel über Frequenz gesprochen. Welche Korrelation sehen Sie denn zum Umsatz? Also geht die Rechnung auf, mehr Frequenz, mehr Umsatz? Ist es so einfach?
Umsatzdaten sind ja schwer zu bekommen, sag ich mal. Deswegen haben wir da nicht so den richtigen Einblick rein. Und ich glaube, ja, der Handel hat die Chance, Umsätze zu machen, weil eine riesige Frequenz da ist. Und ja, wir sind jetzt gerade mit der Wirtschaftsförderung Frankfurt in einem Pilotprojekt, wo wir auch mit einem Zahlungsdienstleister versuchen, da nochmal eine klarer die Korrelation herauszuheben. Und auch das Statistische Bundesamt zum Beispiel sieht eine starke Korrelation zwischen der Frequenz und der allgemeinen Umsatzentwicklung. Also das heißt, ja, alles in allem gesehen ist es weiterhin da, aber trotzdem gibt es halt Geschäfte, die mehr Umsatz machen und Dinge besser machen und andere haben es halt schwieriger und sind dann unterdurchschnittlich. Das ist ja immer die Krux mit dem Durchschnitt.
Also im Grunde genommen sagen Sie, weil Sie am Anfang auch gesagt haben, den Innenstädten geht es gar nicht so schlecht, wie immer getan wird. Also es sind genug Leute in der Stadt, die gehen nur nicht überall rein.
Genau, so würde ich das sagen. Ja.
Okay. Jetzt haben wir ja viel über schöne Ereignisse in Innenstädten gesprochen. Es gibt ja auch nicht so schöne bis schreckliche Ereignisse. Also ich denke an Mannheim, wo kürzlich ein Auto mitten in die Fußgängerzone gefahren ist und zwei Menschen getötet hat. Oder wir erinnern uns an den Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg im Dezember.
Ja.
Gibt es einen Frequenzeinbruch nach diesen Ereignissen, dass die Leute eher zu Hause bleiben? Und wie lange hält so ein Effekt dann möglicherweise an?
Das haben wir uns auch angeguckt. Unter anderem in Köln hatten wir hier auch so ein Ereignis, aber auch in Mannheim. Da sieht man dann natürlich, dann ist Stillstand, dann ist die Straße gesperrt. Aber dann, kurioserweise, als wäre nichts gewesen, ein paar Stunden später. So, dann,
Stunden später?
Ja, das muss ja auch dann damit zu tun haben, dass die Leute einfach von A nach B wollen. Und deswegen muss man auch diesen Effekt wahrscheinlich differenzierter betrachten. Und vielleicht ist es dann nicht eine Frage oder eine Antwort, die man aus unseren Daten herausziehen kann, sondern man muss eher auf den längerfristigen Effekt schauen, wie sehr das Menschen verunsichert und wie sie das wahrnehmen und wie sie vielleicht auch dann mittellangfristig ihr Verhalten da ändern, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen. Aber aus unseren Daten ist das jetzt nicht erkennbar, dass da dann unmittelbar nächsten Samstag irgendwie 30% weniger kämen, sondern da sind ganz normale Durchschnittswerte wieder erreicht worden. Also das ist sehr kurzfristig. Und genau, da ist natürlich dann auch wieder eine Frage, wie sehr wird da darüber berichtet, wie sehr wird das ausgeschlachtet. Wir leben ja auch häufig davon, dass irgendwie eine schlechte Schlagzeile oder eine angstmachende Schlagzeile irgendwie mehr gelesen wird. Dabei ist es doch wahrscheinlich auch draußen vom Auto angefahren zu werden, unabhängig, nur weiß ich nicht, in meinem Wohngebiet, und trotzdem hören wir nicht auf, Auto zu fahren. Und so denke ich auch, sollten wir da weiter in die Innenstädte gehen, weil es da einfach unheimlich viel Schönes zu erleben gibt.
Blicken wir jetzt mal auf dieses Jahr. Das erste Quartal ist vorüber. Wie haben sich denn die Frequenzen 2025 in den ersten drei Monaten entwickelt?
Die Frequenz in den ersten drei Monaten war durchwachsen, also durchwachsen stabil mal wieder. Während wir im Januar gut gestartet sind, haben wir jetzt im Februar und März 3-7% Rückgang, dass die Innenstädte ein bisschen weniger voll sind. Das mag sicherlich auch im Vorjahr gelegen haben, weil wir, der Februar war ein bisschen kälter, da sind wir wieder beim Wetter. Der Februar hat dann so ein bisschen das getrübt, und auch im März, ja, war es vielleicht letztes Jahr etwas wärmer und da hat man dann mehr vom Wetter profitiert. Aber wie gesagt, das sind jetzt keine weltbewegenden Verschiebungen, sondern das würde ich so im langjährigen Auf und Ab einpreisen. Und wenn man dann das Quartal mehr oder weniger mal eine Woche drüber, mal eine Woche drunter liegt unter dem Vorjahr, und ich glaube, der Handelsverband ja jetzt auch, oder das Statistische Bundesamt ja auch berichtete, dass die Umsätze, da haben wir es wieder, die Umsätze vom Einzelhandel im Februar sehr, sehr positiv waren, überraschend, dann passt das ja wiederum gar nicht zu unserem 7%igen Frequenzverlust bei
durchaus doch nicht positiven so korrigiert.
Umsatz. Also, genau. Ja, man weiß es nicht.
Und frequenzmäßig, wie sind Ihre Erwartungen für 25? Sie haben ja jetzt aus Erfahrung, haben ja doch dann ein paar Zahlen rein, die nicht in der Pandemie entstanden sind. Was ist so Ihre Prognose? Können Sie da eine abgeben?
Ja, an dem perfekten Prognosetool arbeiten wir noch. Nein, ich glaube einfach, dass wir diese Stabilität, die wir jetzt nach Covid erreicht haben, dass die ein Gewinn ist für jede Innenstadt. Ein stabiles Jahr ist ein gutes Jahr. So. Natürlich sind schlechte Schlagzeilen besser. Und egal auch, wo man im Fernsehen guckt, häufig, also wie Sie ja auch den Podcast eingeleitet haben, immer die sterbenden Innenstädte. Und dann geht man nachher aber mit einem Ja-Aber raus. Und dann kommt die, oder auch das Handelsblatt, was eine große Geschichte hatte. Und dann kommt am Ende hin die Auflösung, ja, aber
ist gar nicht so schlimm.
Genau. In ganz, ganz vielen Fällen läuft es halt gut. Und ich glaube, wir hatten jetzt auch Rekordwert beim Tourismuswachstum in den Städten. Also Städtetourismus ist das, was die Leute weiterhin betreiben, auch wenn es konjunkturell schwieriger ist. Und das kann dann entweder die nächstgrößere Stadt sein oder halt dann in die Metropolen rein. Und davon profitieren die Innenstädte halt wiederum, weil einfach viel Umsatz dadurch generiert wird, dass man in Touristenlaune ist, sage ich mal. Dass man einfach in Urlaubslaune ist und dann mehr Zeit hat beim Bummeln und das eine oder andere mitnimmt, was man vielleicht zu Hause entweder gar nicht gekauft hätte oder dann irgendwie doch auch online bestellt hätte.
Wenn man jetzt nicht so ein Touristenmagnet ist wie München oder vielleicht auch Frankfurt, was sind denn Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen oder Chancen für die Innenstädte in den kommenden Jahren?
Ja, ich glaube, die Chance ist einfach, die Leute entweder mehr zu aktivieren oder wieder mehr zu aktivieren, das heißt zurückzuholen. Der IFH war's, glaube ich, die haben so ein bisschen von den verhinderten Innenstadtfans gesprochen. Was meint das? Es gibt Leute, die kommen gern in die Innenstadt und die würden auch gern wieder kommen, aber es fehlt so ein bisschen der absolut schlagende Grund. Und deswegen, glaube ich, ist da eine Chance, wenn wir da kommunikativ dabei bleiben und dann halt auch, wenn in den Innenstädten dann wirklich die Baustellen, und da sind wir dann bei den Herausforderungen, wenn die Herausforderungen angegangen werden, dass man verkehrlich irgendwie eine bessere Erreichbarkeit schafft, dass man Vielfalt ermöglicht und dass man halt auch die Narrative weiterträgt, dass man sich als Stadt klar ist, was habe ich für Highlights im Jahr, die gesetzt sind und weshalb die Leute dann auch dann nochmal wiederkommen oder dass man neue Einzelhändler, neue Gastronomiekonzepte gesondert hervorhebt. Man muss einfach darüber sprechen. Wir sind in einer sehr schnelllebigen Zeit, wo sehr, sehr viele Nachrichten auf einen einplätschern. Und ja, wo ist, sag ich mal, der Nachrichtenkanal für die Innenstadt? Schwierig, denn den gibt's nicht. Und den muss man eigentlich schaffen. Ich weiß nicht, ob es dann TikTok, Instagram oder halt ja den lokalen Nachrichtenradio und die Tageszeitung sind. Aber ich glaube, wir müssen einfach wieder positiver über die Innenstadt berichten, ihr immer wieder eine Chance geben. Und wenn dann sich die Akteure zusammentun und an den Baustellen arbeiten, die wir ja auch schon angesprochen haben mit Erreichbarkeit, Sauberkeit, Ordnung und halt auch Riesenthema natürlich auch die Nachfolge von Einzelhandelsgeschäften. Der HDE ist ja auch immer dran und kann nur berichten, wie viele Läden jedes Jahr schließen. Und da ist natürlich dann die Vielfalt zu erhalten, das ist wichtig. Ich weiß nicht, wie man das machen kann, aber auch halt Newcomer zu stützen und eine Chance zu geben, Pop-up-Flächen zu schaffen, wo man sich einfach ausprobieren kann oder auch Marken, die Leute von online kennen, denen eine Verankerung in den Städten zu geben. Das sind so alles Themen, die mir da so durch den Kopf gehen.
Ja, absolut. Es gibt ja auch Kunsthandwerk und so weiter. Also mehr so wirklich so diese klassische Stadt, wie sie früher stattgefunden hat, mit besseren Mix aus ja, Handwerk, Gastronomie und Handel, auch nicht nur Modehandel. Das ist natürlich immer so ein bisschen wohlfeil, weil man sich dann jetzt so die Zeil angeschaut. naja gut, das ist halt so ein bisschen monothematisch. Würde ich sagen. Ja. Also das hast du ja überall, dass du halt sehr viele, die immer die gleichen Modehändler hast, die Vertikalen und dann hast du da noch ein P&C und so weiter. Aber da ist natürlich auch wenig Fläche für junge Startups, interessante kleinere Concept Stores und so weiter. Die können sich ja diese Mieten gar nicht leisten auf der High Street.
Ja. Ja.
Also es ist tatsächlich dann auch ein bisschen Sache der Vermieter, die quasi zur Verödung der Innenstädte beitragen, oder?
Ja, absolut. Da muss man natürlich sehen, wo da die entsprechende Balance geschaffen werden kann. Ob es dann, sage ich mal, die Nebenstraße ist, wo sich sowas dann ansiedeln kann. Aber wir sehen ja schon in der Tendenz, dass auch große Eigentümer oder große Flächen halt umgewidmet oder anders gedacht werden. Das fängt dann an bei Galeria, wo es natürlich nicht anders ging, wo es dann irgendwann zu spät war. Wenn man so eine riesige Leerstandsfläche hat, dann kommt natürlich da ein Mix rein mit dem, was dann da nachgefragt ist. Aber auch zum Beispiel im P&C, die jetzt in Projektentwicklungen in ganz vielen Städten gehen und Flächen entwickeln, wo wir wieder irgendwie eine Sporthalle in der Innenstadt haben oder in Köln hier eine Boulder-Lounge, eine Kletterhalle oder, weiß nicht, eine Schule. Bibliotheken haben wir ja jetzt auch häufig wieder in innerstädtischen Lagen. Also da findet schon ein Umdenken statt. Aber richtig, das kleine Konzept, was irgendwo sich ausprobieren will, das ist auf der High Street schwierig und vielleicht gibt es auch da zukünftig Formate, aber ja, je kleinteiliger es ist, desto aufwendiger in der Verwaltung ist es auch, wenn man sagt, das Thema Pop-up haben sich ja auch schon, Retail as a Service haben sich ja auch schon einige daran versucht, wo man einfach gesagt hat, okay, wir bringen jedes Quartal oder alles halbe Jahr neue Ideen auf die Fläche oder auch komplett neue Anbieter, neue Mieter, dann freuen sich die, die dran vorbeigehen, aber die, die das verwalten und einrichten müssen, also auch ist es halt ein langer Weg oder schwierig zu handeln.
Ja, absolut. Aber genau, wie Sie gerade sagen, also Mixed Use ist ja in aller Munde und alle versuchen, das ein bisschen umzugestalten. Was sagen denn Ihre Daten dazu? Also können Sie das bestätigen, dass es tatsächlich so ist, dass sich das dann alles gegenseitig befruchtet? Oder also geht es auf, dieser Mix?
Auch da sind wir jetzt, glaube ich, noch zu frisch, dass wir da sagen könnten, so sieht das aus. Aber ich glaube schon, dass ja insbesondere halt zum Beispiel über die Nutzungsmix, der jetzt nicht nur von 10 bis 19 Uhr in den Kernöffnungszeiten da ist, sondern halt dann auch mit abends Gastronomie oder eine Kletterhalle, ein Café, dass man da natürlich die Frequenz nach hinten raus ausweitet und in Summe rund um den Tag mehr Menschen anlockt. Und das wird sich dann auch irgendwann in den Daten niederschlagen. Wir sind immer mit Wissenschaft und Forschung im Austausch, gehen sowas immer wieder an, das auch in Projekten halt nachzuweisen. Jetzt haben wir zum Beispiel mit der Stadt Hanau, sind wir gerade dabei, das genau zu monitoren, wenn da jetzt der Stadthof aufgemacht hat und dann auch innen drin zu messen, wo gehen denn die Leute am meisten hin?
Ja, aber da ist das ja im Stadthof, ist das ja genauso ein Konzept, dass man eben auch kleineren Startups in der Innenstadt tatsächlich diesen Raum bietet und
genau,
das ja. uns fördert. Das ist ganz spannend tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall.
Sie hatten ganz am Anfang gesagt, dass früher auf der Neuhäuser Straße die Frequenz per Hand gemessen wurde. Das machen Sie ja nicht, ne? Erklären Sie nochmal für alle, die da ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Wie genau messen Sie denn die Frequenzen?
Ja, früher wurde händisch gemessen und wir haben diese Art, die Methode der Messung, also eine virtuelle Zähllinie irgendwo auf die Zeile zu legen zum Beispiel, haben wir an einen Laser übergeben, ein Lasersensor, der hängt an einer Immobilie oder auf dem Dach und zählt von oben runter die Anzahl der Köpfe, die vorbeigeht. Also vollkommen datenschutzkonform, weil keinerlei personenbezogene Daten erfasst werden, werden dann halt pro Stunde und das über alle 365 Tage im Jahr wird die Frequenz gemessen. Und das kommt dann alles in unsere Datenbank und da kann man halt für die fast 350 Einkaufsstraßen in Deutschland auf unserer Seite highstreet.com sehen, ja, wie solche Events einschlagen, wo besonders starke Monate sind, wie sich das am Tag verteilt. Und das ist natürlich für die Städte interessant, die halt ihr Stadtmarketing messen können. Also das Stadtfest, wie erfolgreich war es in diesem Jahr, im letzten Jahr. Aber natürlich auch für die Eigentümer und für die potenziellen Mieter aus Gastronomie und Handel, die anhand dieser Zahl abschätzen, wie hoch halt die Miete sein kann oder wie hoch die Umsätze an dem Standort sein können.
Und wer bezahlt dann die Boxen? Sind das denn die Städte oder sind es die Immobilieneigentümer? Wie funktioniert das?
Genau, das können alle möglichen Akteure, Akteurinnen sein, die Sie gerade genannt haben. Also häufig sind es die Städte. Wir sehen es halt auch so ein bisschen als Teil der Infrastruktur, weil auch Politik ja immer darüber spricht, okay, was tut sich in der Innenstadt? Läuft es gut, läuft es schlecht? Und deswegen Verkehrszählungen gibt es im Pkw-Bereich, im Fahrradbereich und wir decken so ein bisschen den Fußgängerverkehr ab, was durchaus auch in den letzten Jahren dann an Bedeutung zugenommen hat. Und genau, das arbeiten halt aber auch mit großen Einzelhandelsketten zusammen, die dann an ihre großen Häuser da entsprechend auch Laser aufhängen, um dann zu schauen, wie performt denn eigentlich der Markt und wie performt mein eigenes Geschäft? Weil nur wenn ich das abgleiche, kann ich ja wirklich sagen, ob ich was in meinem Laden gut oder schlecht gemacht habe, weil ich dann sagen kann, okay, an dem einen Tag oder in der einen Woche war draußen mehr los, da hätte ich noch mehr rausholen können.
Ja, das stimmt. Sie gehören ja der Aachener Grundvermögen. Die hat natürlich als Immobiliengesellschaft ein Interesse daran, dass die Innenstädte möglichst frequenzstark sind. Frequenz vor ihren Immobilien ist. Mhm. Wie zerstreuen Sie da Bedenken, was Ihre Unabhängigkeit betrifft?
Ja, da kann man eigentlich sagen, dass die Zeit eigentlich gezeigt hat, dass das gar nicht nötig ist, dass wir das zerstreuen müssen, sondern dass wir einfach uns diesen Ruf als Marktführer dadurch erarbeitet haben, dass wir 100% transparent sind. Also jeder kann unsere Technik verstehen. Das ist ein kleines Gerät, was einfach jeden Menschen zählt. Eine ganz wichtige Unterscheidung zu anderen Technologien. Jeder Mensch wird gezählt. Und dann geht's halt darin, dass wir sagen, wir behalten die Daten nicht für uns und holen die mal raus, wenn es halt gerade gut läuft oder wir eine gute Geschichte erzählen können, sondern jeder hat die Möglichkeit, sich bei highspeed.com zu registrieren und reinzuschauen und eigene Auswertungen zu machen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass ja der Markt entschieden hat, dass da Unabhängigkeit besteht. Und diese Transparenz, die hat uns halt beim Wachstum unseres Unternehmens unheimlich geholfen. Heute hat unsere Webseite, glaube ich, über 16.000 registrierte User. Das heißt, da ist in dieser Nische ein unheimliches Interesse. Und ja, wer etwas über die Innenstädte wissen möchte, der ruft halt bei uns an oder loggt sich halt entsprechend ein.
Sie haben den Überblick über alle Städte. Gab es eigentlich einen Aufsteiger in der letzten Zeit, der Sie überrascht hat, wo wirklich was passiert ist in Sachen Frequenz?
Ja, es gibt immer wieder Städte, die einen überraschen. Also sei es jetzt zum Beispiel kleinere Städte. Also ganz am Anfang war es Saarbrücken, an der französischen Grenze gelegen quasi, wo man sich gedacht hat, für die Einwohneranzahl wirklich Unmengen an Frequenzen und nicht nur, wenn jetzt die Franzosen über die Grenze kommen, sondern auch allgemein. Und so wird man immer mal wieder überrascht. Auch in Hannover, die Georgstraße, hätte vielleicht nicht jeder unter den Top 5 erwartet. Genauso ist es dann auch mit kleineren Städten, wo natürlich vielleicht eher diejenigen sich so ein Gerät hinhängen, die auch wissen, dass sie gut dastehen, aber nicht nur, sondern man braucht einfach dieses Monitoring, um halt entsprechend Verläufe auch sehen zu können. Und ja, sei es, ich weiß nicht, die Stadt Warndorf oder die Stadt Bitburg, die mit ihren verkaufsoffenen Sonntagen immer wieder großartige Anlässe schafft, um in die Innenstadt zu kommen. Deswegen würde ich sagen, jeden Tag, wo man wieder reinguckt, hat man wieder eine andere Überraschung. Auch die Stadt Limburg zum Beispiel, die jetzt nicht unbedingt bei jedem auf der Landkarte steht, die haben die höchste Kennziffer, was die Vitalität angeht, wenn man einfach die jährlichen Einwohner, die jährliche Frequenz durch die Einwohnerzahl teilt, die sogenannte Vitalitätskennziffer, dann steht Limburg ganz vorne. Und so sieht man immer wieder in diesem riesigen Datenhaufen eine Überraschung.
In welche Innenstadt gehen Sie denn am liebsten?
Natürlich in Bonn, wo ich lebe. Da hat man wirklich noch vieles, vieles Gutes. Kleine Geschäfte vom Modehändler in der Bibliothek oder im Buchhandel ist man auch gerne. Riesige Abwechslung, obwohl kein richtiges Einkaufszentrum da ist, was ja vielleicht in anderen Städten dann den Mix macht oder der Anknüpfungspunkt ist. Aber ich glaube, die Mischung in Bonn ist einfach wunderbar aus Kultur und kleinem und großem Angebot. Aber natürlich bin auch ich gern Städte touristisch unterwegs und egal, ob es dann Münster und Osnabrück sind, die aufgrund ihrer Historie wunderbare Innenstädte haben, wo einfach auch noch sehr, sehr viel funktioniert. Und ja, genauso gut, ich bin eigentlich in vielen Innenstädten gerne. Hamburg ist natürlich auch ein Traum, da kann man immer wieder viel erleben, auch abseits der absoluten 1A-Lagen. Und Süddeutschland.
Ja, jetzt das Hafen, Überseequartier.
Ja, genau, da bin ich auch sehr gespannt drauf, was sich da noch tun wird. Gut, und ja. In Süddeutschland, jetzt zum Beispiel Ravensburg, wo wir zuletzt waren, da wird man auch immer wieder überrascht, wie schön es da doch ist.
Ja, Ravensburg ist ganz interessant, weil natürlich Reischmann das in fester Hand hat. Das ist im Prinzip so eine Art Einkaufszentrum, weil die so vereinzelt sind, die Häuser innerhalb der Stadt, dass der Reischmann im Grunde genommen die Innenstadt macht.
Ja, da. Zum Beispiel, genau. Da haben wir wieder den Akteur, der da maßgeblich prägt und wovon dann andere auch profitieren, wenn man sich zusammentut.
Ja, absolut. Herr Angenfort, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns einen kleinen Einblick gegeben haben über Ihren Datenschatz, den Sie da haben.
Ja, immer gerne, immer gerne.
Und dann halten Sie uns auf dem Laufenden und kommen voran zu einem Update vorbei, wenn es noch mehr Insights gibt.
Sehr gerne, sehr gerne. Hat mich gefreut.
Mich auch. Das war Julian Angenfort von High Street und das war der TV-Podcast für diese Woche. Regelmäßige Updates zur Frequenzentwicklung gibt Julian Angenfort übrigens in der Textilwirtschaft. Mein Name ist Judith Kessler, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag.